Ja, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst an einem wirklichen Sonnentag. Die letzten Tage waren ja etwas von Niederschlag geprägt, etwas untypischer für Sommermonate, aber das müssen wir auch einmal erleben. Ja, ich habe euch auch Grüße mitgebracht von unserer Gemeinde aus Gifhorn und im Normalfall grüße ich auch an dieser Stelle immer von meiner Frau, aber diesmal, hattest du schon gesagt, darf ich sie auch dabei haben. Also wir haben auch Urlaubszeit bei uns in der Gemeinde. Sie singt ja sonst im Chor und dadurch, dass der Chor heute mal nicht singt, ist was wirklich Ungewöhnliches, auch für unsere Gemeinde, durften wir gemeinsam diesen Weg hier in unsere schöne Landeshauptstadt antreten. Genau, ich möchte euch zu Anfang der Botschaft eine, so als Einstieg, eine kleine Geschichte erzählen. Und ja, es ist vielleicht so, wenn sich jemand von euch vielleicht zurückerinnert an die Kindheit, vielleicht habt ihr einen Garten gehabt oder habt immer noch einen Garten und vielleicht habt ihr in einer landwirtschaftlichen Gegend gelebt und habt irgendwo ein gutes Versteck gehabt. Ein Versteck, vielleicht im Garten hinter einem Busch oder in einer Ecke, manchmal auf einem Baum, oder vielleicht habt ihr ein Baumhaus gehabt zu Hause. Und auf jeden Fall einen Platz, von dem man nur selber etwas weiß, oder vielleicht so der beste Freund und die beste Freundin, so ein Geheimversteck. Und wenn man sich vielleicht über irgendetwas geärgert hat, ist man da vielleicht hingegangen oder man hat sich dort mit seinem Freund getroffen und hat irgendwelche Pläne geschmiedet für die Zukunft. Und ich habe eine Geschichte gehört von einem Jungen, der hatte auch so ein Versteck. Auf einem Bauernhof, der Vater hatte ein langes, langes, großes Gelände und irgendwo am Ende von diesem Gelände stand auch ein alter Baum, ein ganz alter Baum. Und der Junge, der hatte in dem Baum sich so eine Bude gebaut. Und da ging er ab und zu mit seinem Freund hin und sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Und irgendwann beim Abendessen, da hörte er, wie sein Vater am Tisch zu seiner Mutter sagt, du kennst doch den alten Baum da am Ende vom Grundstück, der steht da schon viele, viele Jahrzehnte und er bringt aber schon seit vielen Jahren keine Früchte mehr. Und morgen gehe ich dahin und hau den Baum ab. So, und da hat der Junge sich natürlich total erschrocken, weil er dachte, Mensch, das ist ja mein Geheimversteck. Und er wusste sofort, wenn er dem Papa das sagt, der kann ja nicht sagen, dass es ein Geheimversteck ist, weil dann ist es ja kein Geheimversteck mehr. Und dann hat er überlegt, was macht er, und er kam in richtige Nöte und nach dem Abendessen ist er dann zu seinem Freund geflitzt und die laufen zu dem Baum und sind am Überlegen, Mensch, was machen wir, wie können wir das machen, dass dieser Baum nicht gefällt wird. Und dann sagt der Junge zu seinem Freund, ich habe die Lösung. Auf der anderen Seite, da steht ja auch ein Baum und der ist voller Äpfel, da gehen wir jetzt mal hin. Dann sind die beiden da hingegangen, haben dann einen großen Korb genommen, haben alle Äpfel gepflückt von diesem Baum und sind zurückgegangen zu dem anderen Baum und haben an diesen Baum dann mit Bindfäden die ganzen Äpfel dran gemacht. Und dann waren sie mit ihrer Arbeit zufrieden, sind nach Hause gegangen und hat der Junge gedacht bei sich, naja, wollen wir mal schauen, brauche ich nur noch warten, was jetzt passiert. Und am nächsten Morgen sitzen die dann am Frühstückstisch mit der Familie. Und dann hört er, wie der Vater zur Mutter sagt, ich gehe jetzt rüber zu dem Baum und der bringt ja schon lange keine Früchte mehr, ich hau den ab. Und der Junge ist ganz aufgeregt und der Vater geht dann und dann wartet der Junge in der Stube hinter der Tür. Und es dauert nicht lange, da hört er, der Vater kommt zurück und dann hört er, wie der Vater zu der Mutter sagt, in der Küche, du kannst dir das nicht vorstellen. Was, da ist heute Nacht ein Wunder passiert. Und dann sagt die Mutter, ja, was denn für ein Wunder? Und dann sagt er, ja, dieser Baum, der schon seit Jahren keine Früchte trägt, da sind dicke, fette Äste an jedem Ast. Und dann sagt die Frau zu ihm, ja, das ist wirklich sonderbar. Und dann sagt der Vater, ja, du, das wird noch sonderbarer, weil das ist gar kein Apfelbaum, sondern ein Birnbaum. Ja, wir lachen. Wir lachen, weil Apfelbäume keine Birnen tragen und Birnenbäume tragen keine Äpfel. Und wenn wir einen Apfelbaum sehen oder Äpfel sehen, dann erwarten wir Äpfel. Und wenn wir Birnen sehen, dann erwarten wir Birnen. Und so ist das nun mal mit der Saat und mit der Ernte. Und meine Botschaft habe ich mit den Worten überschrieben, Saat und Ernte. Und wir lesen in der Bibel sehr, sehr viel von Saat und Ernte. Und auch der Apostel Paulus, der schreibt zum Beispiel in seinem Brief an die galatische Gemeinde in Galater 6 von Vers 7 und 9. Und diese Verse sollen uns eigentlich heute auch leiten. Galater 6 von Vers 7 bis 9. Dort steht: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den selbstsüchtigen Willen sät, der wird von ihm das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist Gottes sät, der wird von ihm das ewige Leben ernten. Darum lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn zur rechten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ablassen. Das einmal zunächst aus dem Wort Gottes, also dieses Prinzip, von dem der Apostel Paulus hier spricht, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das können wir in der Bibel auch weit, da können wir weit zurückgehen bis in den Schöpfungsbericht. Und ich möchte auch aus dem Schöpfungsbericht, aus dem ersten Buch Mose, einen Vers lesen in Kapitel 1, Vers 11. Dort steht: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah also. Aber nicht nur im Schöpfungsbericht wird von diesem Prinzip der Saat und Ernte geschrieben, sondern auch an vielen, vielen anderen Stellen in der Bibel. Und im Alten Testament spricht die Bibel von diesem Bild des Sehens und des Erntens. Auch König Salomo sagt im Buch Sprüche: Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Und da haben wir auch dieses Prinzip, zwar nicht mit Früchten, aber mit Unrecht oder mit Unheil. Und auch ein ganz bekannter Vers aus dem Propheten Hosea lautet: Sie säen Wind und sie werden Sturm ernten. Das ist etwas, was wir in unserem Leben vielleicht auch mal erlebt haben. Also immer wieder das gleiche Prinzip. Und auch im Neuen Testament haben wir an vielen, vielen Stellen dieses Prinzip von der Saat und von der Ernte. Der Herr Jesus hat das sehr, sehr häufig gebraucht, wenn er in Gleichnissen vom Säen und von Ernten gesprochen hat. Einfach um den Zuhörern etwas deutlich zu machen. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. So haben wir das gelesen in dieser Bibelstelle beim Apostel Paulus. Und wenn ihr mitgelesen habt oder wenn ihr gut zugehört habt, was ich davor gelesen habe aus dem Galaterbrief, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass das mit einem sehr sonderbaren Satz anfängt. Er sagt nämlich: Gott lässt sich nicht verspotten. In manchen Übersetzungen steht auch: Gott lässt sich nicht spotten. Ja, aber so steht es hier in der Luther-Übersetzung. Das heißt mit anderen Worten, wir können vielleicht Menschen täuschen, aber Gott können wir nicht täuschen. Wenn ich euch jetzt alle so anschaue, ihr seht alle ganz ordentlich aus, die meisten von euch gucken auch ganz interessiert, und ich muss euch sagen, mich könnt ihr damit auch absolut beeindrucken. Gott könnt ihr damit nicht beeindrucken, der kann immer in unser Herz hineinschauen, der kann hinter unsere Fassade gucken, der kann auch in mein Herz schauen. Also das, wir können vor den Menschen Gutes böse aussehen lassen und Böses gut aussehen lassen, aber vor Gott geht das nicht, weil dieser Maßstab Gottes, er ist einfach unbestechlich. Ja, da kommen wir einfach nicht dran und er ist unveränderlich. Also alles, was wir reden, alles, was wir denken, es hat alles irgendwelche Auswirkungen. Das hat alles irgendwelche Auswirkungen und darum soll es heute Morgen auch gehen. Es gibt manches, was eine Zeit dauert, bis es diese Auswirkung hat, und manches von dem, was wir sagen und was wir tun oder was wir bemerken, das erleben wir als Ergebnis auch ziemlich schnell. Ich möchte euch einmal drei Punkte mitgeben oder mit uns gemeinsam drei Punkte aufgreifen und ja, euch gemeinsam mit dieser Saat und Ernte mich einmal mit euch befassen. Ich lese euch diese drei Punkte erst einmal vor und dann gehen wir die nach und nach durch. Der erste Punkt soll heißen: Kluge Sämänner denken an die Ernte. Kluge Sämänner denken an die Ernte. Der zweite Punkt: Du wirst ernten, was du gesät hast. Das haben wir ein Stück weit auch in unserem Text schon stehen. Und der dritte Punkt: Du erntest immer mehr, als du gesät hast. Nun bin ich kein Landwirt, aber ich glaube, wenn wir einen Landwirt hier haben, wenn wir ihn fragen, warum er im Frühjahr Samen aussät, dass er dann sagen wird, davon bin ich eigentlich sehr fest überzeugt, natürlich sehe ich den aus, weil ich später eine gute Ernte einfahren will. Das ist logisch, ja? Da brauchen wir nicht viel nachdenken. Das erscheint uns logisch. Und weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Landwirt einfach so, so aussieht, weil es ihm Spaß macht oder weil er sagt, ich habe im Winter lange jetzt hinterm Ofen gesessen, es ist kalt, ich mag den Frühling, ich gehe jetzt raus und sehe, oder weil die Vögel zwitschern. Das wird nicht der Grund sein, denn er hat schon beim Säen, in dem Moment, wo er aussät, hat er schon an die Ernte gedacht. Und das ist ja auch vernünftig, das ist ja auch gut. In unserem Leben sieht das häufig ganz anders aus, weil viele von uns, die säen einfach so aus momentaner Zweckmäßigkeit. Die säen einfach aus Zweckmäßigkeit, weil es uns vielleicht jetzt als richtig erscheint oder manche säen nur so zum Spaß, ohne daran zu denken, dass wir irgendwann auch einmal die Früchte unseres Tuns ernten werden. Und das erklärt manchmal auch, warum wir manchmal einen Generationenkonflikt haben zwischen der jüngeren Generation und der älteren Generation. Natürlich auf der einen Seite, da haben wir die jüngere Generation, die in vielen Fällen nur so zum Spaß aussät, aber nicht an die Ernte denkt. Und auf der anderen Seite, da haben wir Leute der älteren Generation, die haben in ihrem Leben auch einmal früher, lange, lange zurück, auch ohne Gedanken an die Ernte, haben sie gesät und diese Saat, die sie vielleicht vor Jahrzehnten einmal ausgesät haben, die beginnen sie jetzt, diese Saat einzufahren und zu ernten. Und das führt sie oft zu einem ganz anderen Blickwinkel, wenn sie dann auf die Vergangenheit schauen, wo sie gesät haben. Und sie versuchen jetzt in diesem Moment die jüngere Generation zu warnen. Und sie sagen dann, ich bin da selber schon Zeuge von geworden, ich habe selber das auch schon erlebt, bin auch schon gewarnt worden, dass man gesagt hat, mach das nicht. Ich rate dir davon ab. Mach das lieber nicht. Tu das nicht. Pass auf damit, was du gerade tust. Das ist unklug. Aber bedauerlicherweise achtet niemand mehr auf die Warnrufe. Und dann haben wir den Konflikt. Dann hören wir oft, was die Älteren da wieder sagen, wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen. Habt ihr vielleicht alles schon miterlebt, vielleicht alles schon erlebt? Und der Apostel Paulus sagt, dass der natürliche Mensch, er sät für sein sündiges Wesen. Und die Früchte, die wir davon ernten, die werden uns garantiert nicht gefallen. Die werden uns nicht gefallen, wie das an einem kleinen Beispiel einmal deutlich werden soll. Ich möchte euch da ein kleines Beispiel erzählen. Und zwar ein Mann, der hieß John Smith, der arbeitete für eine sehr erfolgreiche Baufirma in Kanada. Und dort werden ja, so wie ich das verstanden habe, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber dort werden auf dem Land fast alle Häuser in einer Holzkonstruktion gebaut. Also nicht so wie bei uns hier, Stein auf Stein und Klinker und wird ordentlich verfugt, damit das richtig fest ist, sondern da werden viele Häuser in einer Holzkonstruktion gebaut. Und John Smith, der arbeitete dort für eine sehr, sehr erfolgreiche Baufirma. Und dann kam sein Chef einmal zu ihm und sagte zu ihm, John, du sollst bei dem nächsten Haus, was du baust, sollst du einmal die alleinige Verantwortung tragen. Und da hat sich der John auch wirklich sehr drüber gefreut, über dieses Vertrauen, was ihm entgegengebracht wurde. Und er fing dann auch sofort an, ganz eifrig sich an diesen Auftrag ranzumachen, hat dann Auftragsbücher gewälzt, hat da überall reingeschaut, hat das studiert, Zeichnungen studiert, Stücklisten erstellt, alles, was man so macht, um ein Haus zu erstellen. Und dann kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er hat dann überlegt und hat gedacht, wenn ich jetzt das erste Mal die alleinige Verantwortung trage, dann kann ich ja eigentlich billiges Zeug einkaufen und kann teures berechnen. Und den Rest, den kann ich in meine Tasche stecken. Wenn das Haus fertig ist, dann wird das niemand merken. Und er hat das tatsächlich so gemacht. Er hat dann Holz gekauft. Kennen wir auch, wenn wir zum Baumarkt gehen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Kann man erste Wahl kaufen, zweite Wahl. Er hat dann zweite Wahl Holz gekauft und hat erste Wahl aufgeschrieben. Er hat billigen Beton für die Fundamente gekauft und er hat teuren Beton aufgeschrieben. Dann hat er billige Elektroinstallationen gekauft, aber teure aufgeschrieben und so weiter und so weiter. Man kann ja viel, hat ja viele Möglichkeiten. Wenn wir heute in den Baumarkt gehen, man kann günstigere Sachen kaufen, man kann teure Sachen kaufen und er hat das auch so gemacht. Und als das Haus fertig war, wurde es noch schön angestrichen und es sah alles wirklich gut aus, sah super aus. Niemand konnte auf den ersten Blick sehen, dass das nur mit den einfachsten und günstigsten Materialien fertiggestellt wurde. Und dann rief John seinen Chef und wollte ihm seine Arbeit zeigen. Und sein Chef sagte zu ihm, John, du hast wieder mal eine wirklich gute Arbeit gemacht. Super, sieht toll aus, ganz toll. Und wir sind schon so viele, viele Jahre so gut mit dir zufrieden, dass wir einfach von der Geschäftsleitung überlegt haben, wir wollen dir einfach einmal unseren Dank so ausdrücken, dass wir dir dieses Haus schenken. Naja, die Ernte hat da schnell eingefahren. Ja? Vielleicht haben wir nicht so ein gleiches Beispiel in unserem Leben, aber ihr dürft gern mal nachdenken, vielleicht ist da auch etwas, was euch aufploppt. Wir machen viele Dinge, von denen wir denken, dass wir hier auf der Erde vielleicht mit manch krummen Dingen durchkommen oder manch schräge Dinge hier vielleicht tun, aber die Ernte, sie wird dich einholen. Irgendwann wird dich die Ernte einholen und da gibt es auch Beispiele reichlich in der Bibel, wo genau das passiert ist. Zum Beispiel auch im Alten Testament ein sehr bekanntes Beispiel, vielleicht diejenigen, die häufiger mal in der Bibel lesen, als das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurde, da zog das Volk, die Geschichte kennen die meisten sicherlich, zog dann durch das Rote Meer, dann hinunter dort zum Sinai und dann kamen die 10 Gebote. Mose hat die dann bekommen auf dem Berg Sinai und dann zogen sie zur Grenze Kanaans. Das war das Land, was Gott ihnen verheißen hatte, ihnen und ihren Vätern. Ich will die Geschichte nicht zu lange ausschmücken. Auf jeden Fall haben sie dann Kundschafter hineingeschickt, haben Kundschafter in dieses Land hineingeschickt und die kamen dann zurück und die haben dann gesagt, das ist alles ziemlich schwierig, wenn wir da reingehen wollen. Und die waren sehr ablehnend und haben gesagt, nein, das sind so befestigte Städte und das ist alles ziemlich, ziemlich kompliziert. Und nein, lasst uns das nicht machen. Lasst uns das nicht machen. Und die Bibel berichtet uns, dass sie sogar sagten, das Land frisst seine Bewohner. Ja, können wir wortwörtlich so lesen. Und wir lesen dann, dass eigentlich der Großteil ist in Panik geraten. Der Großteil hat Angst gekriegt und hat wirklich Panik bekommen. Und dann lesen wir aber auch zwei waren dabei, die gesagt haben, Mensch Leute, habt ihr vergessen, was Gott gesagt hat, was Gott gemacht hat, warum Gott uns aus Ägypten befreit hat, dann ist das hier überhaupt nichts, das ist gar nichts, das ist ein Klacks, ja. Aber die wollten nicht hören. Die wollten nicht auf sie hören und Gott führte das ganze Volk wieder zurück in die Wüste und sind sie 40 Jahre in dieser Wüste umhergeirrt. Und bis alle, die da ungläubig waren, die Gott nicht vertraut haben, bis sie alle tot waren. So lange sind sie in dieser Wüste umhergeirrt. Und wenn man das so betrachtet, ich habe diese Geschichte damals als ganz junger, wirklich frisch bekehrter Mensch zum ersten Mal gelesen. Ich war damals ganz betroffen über diese Situation, habe überlegt, meine Güte, das müssen wir doch, wenn die das sagen, warum, ne? Aber so ist es bei uns Menschen, ja. Und wenn man das betrachtet, das ist ihre Ernte gewesen, die haben sie zu Lebzeiten eingefahren. Das ist ihnen zu Lebzeiten passiert und viel, viel später sind sie dann wieder rein durch den Jordan und dann kamen sie zu dieser ersten Stadt, die vor ihnen stand. Ich frage mal zwischendurch die Bibelleser unter euch, was war das für eine Stadt? Nochmal? Jericho, richtig. Ne? Jericho, ihr seid also munter, ihr hört zu. Lesen wir ganz zu Anfang im Buch Josua und sie kommen dann zu Jericho, ja, und waren dann wirklich befestigte Mauern. Also das war nicht nur so eine, wenn wir hier an der Stadtmauer in Hannover langgehen, die ist auch schon ziemlich gewaltig, aber das war hier in Jericho, das waren feste Mauern, die waren so groß und so dick, dass in den Mauern von Jericho, da waren Wohnungen, da haben Menschen gelebt. Ja, das sagt uns auch die säkulare Geschichtsliteratur, dass in diesen Mauern von Jericho Leute gewohnt haben. Eine Frau zum Beispiel, die damals dann diese Kundschafter, die dann wieder hineingingen, dann aufgenommen hat, ja, die hatte ihre Wohnung an der Mauer. Das war also eine Riesenstadt. Und wie sollte da dieses ärmliche Volk Israel, wie sollten die nun da reinkommen und da das einnehmen? Und dann haben sie gesagt, wir gehen um die Stadt herum und während wir herumgehen um diese Stadt, da loben wir den Herrn und Sie trugen dann in ihrer Mitte die Bundeslade, und das haben sie ja wirklich gemacht. Ja, sie sind dann 7-mal insgesamt um diese Stadt herumgezogen, und dann fielen die Mauern von Jericho. Die Mauern von Jericho fielen, und sie konnten durch diese gebrochenen, geborstenen Mauern in diese Stadt eindringen. Josua war der Anführer. Gott hat ihm gesagt, ihr seid von mir auserwählt, um über diese Stadt Jericho mein Gericht zu halten. Und diese Stadt Jericho, und das können wir auch in vielen Geschichtsbüchern nachlesen, diese Stadt, sie war bekannt, sie war berühmt für ihre Gottlosigkeit und für ihren Götzendienst. Brutalste Form von Götzendienst. Da gab es zum Beispiel einen Gott Moloch, der bekam regelmäßig Babys geopfert. Lebendig wurden diese Kinder geopfert, ins Feuer geworfen. Die war so schrecklich, diese Stadt. So furchtbar, dass Gott lange Jahre, einige hundert Jahre zugeschaut hat, aber irgendwann dort gesagt hat, jetzt übe ich Gericht an dieser Stadt. Und Israel musste Gericht üben. Im Auftrag Gottes an dieser Stadt, alles, was in dieser Stadt war, sollte vernichtet werden. Und wir lesen alles, alles, alles sollte vernichtet werden. Weil sie haben ihre Gelegenheiten gehabt und sie haben keine Gelegenheit genutzt. Und dann sind sie alle rein und sie wussten, dass nichts in dieser Stadt ihnen gehört. Nichts gehörte ihnen. Und alles gehörte Gott und alles sollte vernichtet werden. Und einer von diesem Volk, der sprang auch in eins von diesen Häusern, die in Jericho waren, und der sah plötzlich so ein paar Gerätebecher aus Gold. Und wahrscheinlich waren die mit Edelsteinen. Wir können uns das vorstellen. Die Leute haben ja schon immer viel Fantasie gehabt, teure Dinge herzustellen. Und dieser Mensch, der sah auch einen schönen, bunt gewirkten Mantel und dachte dann bei sich, naja, was hat der Mantel denn Böses getan? Was hat der Mantel denn Böses getan? Und das ist doch schade um das gute Stück, den nehme ich mit. Und diese Geräte, diese goldenen Geräte, die nehme ich auch mit. Was haben die denn Böses getan? Und dann ist er mit diesem Mantel und diesen Geräten aus dem Haus raus. Und dieser Mann, dessen Namen Achan war, der wurde sicherlich dabei nicht gesehen, wie er diese Sachen mitgenommen hat. Aber er hat versäumt, daran zu denken, dass es einen gab, der ihn gesehen hat. Dass Gott das gesehen hat. Und eben habe ich die Geschichte von John Smith erzählt, der ist durchgekommen damit. Aber Achan, der ist nicht durchgekommen. Gott hat das gesehen und Gott hat ziemlich deutlich gemacht, dass sein Volk sich gegen ihn versündigt hat, weil sie sein Wort nicht beachtet haben. Und das nächste kleine Dorf, was Israel dann in Folge einnehmen sollte, es lag auf einem Berg, ganz weit oben. Die haben dann eine fürchterliche Niederlage erlitten. Eine furchtbare Niederlage. Und Josua, er wusste sofort, irgendwas ist da schiefgegangen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Irgendwas haben die gemacht, was nicht in Ordnung war. Irgendeiner aus unserem Volk hat sich versündigt vor Gott. Und jetzt versuchte er herauszufinden, wer das war. Und das kam auch ziemlich schnell raus. Und wer das nachlesen will, die ganze Geschichte steht in Josua Kapitel 7, sehr ausführlich berichtet. Könnt ihr als Hausaufgabe für die stille Zeit oder für den Sonntagnachmittag tun. Könnt das gerne nachlesen. Das kam schnell raus und Achan wurde zu Tode gesteinigt. Das war im Grunde genommen etwas Ähnliches wie John Smith. Er hat nicht an die Ernte gedacht. Und genau wie John Smith kam er an einen Punkt, der herausgekommen ist. Also der erste Punkt, den wir heute gelernt haben, er heißt, kluge Männer oder kluge Sämänner denken an die Ernte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt, du wirst ernten, was du gesät hast. Also du kannst gar nichts anderes erwarten, als das, was du vorher ausgesät hast. Jeder von uns streut und sät irgendwann Samen aus, jeden Tag, jeden Augenblick. Unser ganzes Leben lang sind wir am Säen. Und alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir reden, was wir aussprechen, es bringt irgendwann im Leben eine Ernte zurück. Wir säen auch Sünden. Wir säen also auch Dinge aus, die eigentlich gar nicht gut sind. Und dabei merken wir in der Regel einfach viel zu spät, dass wir da etwas ausgesät haben. Wir verstricken uns dann manchmal in ein Sündengeflecht und eines kommt zum anderen und wir bemerken es oft sehr, sehr spät und häufig viel zu spät, dass der Boden der Sünde, er ist sumpfig, er ist matschig, wir versinken darin und wir sinken manchmal so weit runter, bis wir keine Bewegungsfreiheit mehr haben. Sehst du zum Beispiel einen bösen Gedanken, dann erntest du eine böse Tat. Das fängt immer ganz harmlos an mit den Gedanken. Dann sehst du eine böse Tat und du erntest eine schlechte Gewohnheit. Und du sehst eine schlechte Gewohnheit und du erntest einen schlechten Charakter. Und du sehst einen schlechten Charakter und du erntest ein schlimmes Schicksal. Das steht einfach fest. Irgendwann wirst du das, was du gesät hast, auch wieder ernten. Und dann müssen wir wirklich bedenken, und das vergessen viele Leute auch, dass es sogar in diesem Fall sogar noch zwei unterschiedliche Erntezeiten gibt. Also einen Teil des Samens, den wir in der Vergangenheit, irgendwann früher, einmal gesät haben, den ernten wir jetzt in unserem Leben. Das wissen wir alle, das haben wir alle schon erlebt. Alles, was wir irgendwann mal gesät haben, das ernten wir jetzt. Aber wir ernten auch noch andere Dinge, die wir in unserem Leben ausgesät haben, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel, wenn wir ein Ehebündnis eingehen, ohne auf Gottes Wort zu achten. Wir haben heute gehört, ein Ehepaar, ein Brautpaar steht kurz vor der Hochzeit, nächste Woche glaube ich, am Samstag, so wie ich verstanden habe, wird diese Hochzeit sein. Und ich gehe davon aus, dass die für diese Entscheidung auch gebetet haben, ja, dass die wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, ist das der richtige Partner, ist das die richtige Partnerin, die haben das vor dem Herrn bewegt, ja, und die Bibel sagt so unmissverständlich und so deutlich, dass ein Mann Reichtum erwerben kann, das ist möglich, ja, das sagt die Schrift, ja, aber eine gute, eine gottesfürchtige Frau, sie kommt vom Herrn. Das ist so. Ja, das ist ein Geschenk. Also wir sollten unseren Ehegatten niemals ohne Gott suchen. Meine Frau und ich, wir sind in diesem Jahr 30 Jahre zusammen und im nächsten Jahr 30 Jahre verheiratet. Also wir haben dieses Jahr unseren 29. Hochzeitstag. Da sind wir wirklich glücklich drüber. Und ich habe auch wieder auch in der Vorbereitung auch für diese Botschaft daran gedacht, wir waren natürlich damals, ich sage das jetzt mal ganz platt, wir waren ja verknallt, verliebt bis über beide Ohren, ja. Aber trotzdem haben wir immer wieder gemeinsam oder auch getrennt, ja, wir haben dafür gebetet, ist das wirklich die Frau, die du mir gegeben hast, ist das wirklich der Mann, den du mir gegeben hast. Und wir sind heute froh und dankbar, dass Gott uns ein Ja geschenkt hat und dass wir uns unser Ja geben durften, ja. Und natürlich gibt es in einer Ehe, in einer Freundschaft, in einer Ehe, gibt es irgendwann auch mal Tage, da sind auch mal dunkle Wolken, ja, und da fliegen auch mal die Fetzen. Das ist einfach so. Da kann keiner sagen, dass es nicht so ist. Aber trotzdem, wenn man Christus im Zentrum hat, wo man auch gemeinsam auch zur Vergebung immer wieder kommen kann, ja, sich gemeinsam Vergebung zusprechen kann und auch die Vergebung vom Herrn bekommt, das ist das Beste, was einem passieren kann. Kann ich immer wieder nur sagen. Zum Beispiel auch, wenn du einen Gottesdienst wie diesen hier oder wenn du einen Gottesdienst jeden Sonntag vielleicht besuchst, ja, und du bekommst jeden Sonntag eine klare Botschaft von irgendjemandem, der hier predigt oder der etwas weitergibt, ein Zeugnis, ein Gedicht, ein Lied. Ja, Gott spricht uns auch oft an durch gute christliche Lieder. Und du bekommst die klare Botschaft, dass Gottes Wort sagt, wie Gott dich retten will, wie Gott dir einfach zeigen will, dass du umkehren sollst, dass du etwas in deinem Leben in Ordnung bringen sollst. Ja. Und wenn du das vielleicht sogar an jedem Sonntag verstanden hast und du gehst aber jeden Sonntag nach Hause, ohne eine Entscheidung für Christus zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen, dass du dein Leben vielleicht erneuern solltest oder dein Leben in Ordnung bringen solltest, diese Freiheit lässt Gott dir, dann wirst du diese Ernte einfahren. Und du wirst diese Ernte vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, in der Ewigkeit einfahren, weil du immer wieder Nein gesagt hast. Es gibt also zwei Erntezeiten. Die Ernte hier und heute, da habe ich das Beispiel jetzt der Eheschließung auch genommen. Und deswegen will ich das auch nochmal ganz besonders den jungen Leuten unter uns sagen, macht nicht den Fehler und sucht euch einen Ehegatten nur aufgrund von äußeren Dingen, weil die so sympathisch ist oder weil der Mann so sportlich ist oder was auch immer. Das mag alles gut und schön sein, aber lasst nicht Gott außen vor. Nie Gott außen vor sagen, vorlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das mag alles gut und schön sein, aber lasst Gott nicht außen vor. Denn er wird dir den Ehepartner zuführen, den er meint, der zu dir gehört, der zu dir passt. Und dann hast du auch diese Sicherheit. Du hast die Sicherheit, dass da auch etwas Gutes und Gesundes heranwächst. Und den dritten Punkt, den wir aus dieser gelesenen Bibelstelle herausnehmen wollen, heißt, du erntest immer mehr, als du ausgesät hast. Noch einmal, du erntest immer mehr, als du ausgesät hast. Da können wir mal einen Landwirt fragen, wie viel Weizensamen er aussät. Und danach, wenn du ihn dann gefragt hast, wie viel er ausgesät hat, dann musst du ihn mal fragen, wie viel Tonnen Weizen er denn bei der Ernte erwartet. Er wird dir sagen, dass er ein Vielfaches an Ernte erwartet. Man kann bei Weizen, das habe ich nachgelesen, kann es übrigens sein, dass man bis zum 60-fachen erwarten kann. Das ist unglaublich, ne? Bis zum 60-fachen. Also das Prinzip von Saat und Ernte zeigt uns nicht nur, dass wir genau das ernten, was wir sehen, sondern dass wir auch viel mehr ernten als das, was wir ausgesät haben. Und das trifft auf alles zu. Auf alles. Egal, was wir sehen. Da gibt es heute viele Leute, die das ernten, was sie in ihrer Jugendzeit, in der Vergangenheit gesät haben. Und dann hören wir manchmal solche Sätze: Ich habe doch gar nichts getan, womit ich das verdient habe. Habt ihr vielleicht alles schon mal gehört? Also jetzt nicht unbedingt unter Christen, sondern auch unter Nichtchristen, ja, unter Arbeitskollegen. Ich habe doch gar nichts getan, womit ich das verdient habe. Und es kommt einmal der Tag, an dem wir alle in einer anderen Welt aufwachen werden. Alle. Hundertprozentig. Wir werden alle einmal irgendwann in einer anderen Welt aufwachen. Und die Bibel sagt uns, dass es Menschen gibt, die in der Hölle ihre Augen aufschlagen werden, an diesem fürchterlichen Ort, von dem uns der Herr Jesus so sehr warnt und so oft warnt in der Schrift, dass die da die Augen aufschlagen werden und dann werden alle schreien: Wir haben doch gar nichts getan, womit wir das verdient haben. Und ich kann nur sagen, Gott hat oft genug versucht, uns davor zu retten. Also wenn du heute hier bist, dann kannst du nicht mehr das sagen, weil du das heute in einer Botschaft ganz klar gehört hast. Gott, er will dich retten. Er möchte dich retten vor diesem furchtbaren Ziel. Ja? Wir haben das im ersten Lied auch gehört, was wir gemeinsam mit gesungen haben. Jesus sagt an einer Stelle: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das haben wir in dem Lied gemeinsam gesungen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu diesem Ziel. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er weiß, dass wir eigentlich auf ein ganz furchtbares Ziel zusteuern. Wenn der Mensch auf diese Erde kommt, in dem Moment, wo das kleine Baby, der kleine Säugling den ersten Schrei macht, dann ist dieses Kind ist schon ein Sünder. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir gar nicht uns vorstellen, was hat dieses Kind denn getan? Ja? Was haben wir denn getan? Ja? Aber wir sind auf diesem Sünderweg. Ja? Und wir steuern auf dieses Ziel zu, weil wir alle von Natur aus Sünder sind. Und wir sind auf diesem breiten Weg. Und wir steuern auf dieses Ziel zu. Und andere werden ihre Augen im Himmel aufschlagen. Und ich hoffe, der Großteil von uns wird das tun, wird die Augen im Himmel aufschlagen. Und die Bibel, sie beschreibt uns den Himmel an vielen, vielen Stellen. Viele Liederdichter haben auch den Himmel beschrieben an dem, was wir nur sehen, wenn wir hochgucken, ja, wenn wir uns den Himmel anschauen, diesen blauen Himmel. Heute ist er wunderschön blau, da ziehen ein paar Wolken durch. Ja? Und die Bibel beschreibt den Himmel als den Wohnort Gottes, als Gottes Zuhause. Das muss also nach dem, was wir aus der Bibel nur wissen, ein unbeschreiblich schöner Ort sein. Der ist so schön, dass der Apostel Johannes, der viel darüber schreibt, lest das mal in der Offenbarung über diesen Himmel, der so viel darüber schreibt, dass ihm manchmal die Worte nicht ausreichen. Die Worte werden ihm knapp, über den Himmel zu schreiben. Und Gott möchte uns mit der Erlösung durch Jesus Christus, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, er möchte uns ein Geschenk machen. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Wenn ich euch ein Geschenk hinhalte, schaut mal, ist ein richtig schönes Geschenk. Seht ihr das alle? Könnt ihr alle sehen, ja? Und wenn ich euch dieses Geschenk hinhalte, ihr könnt mit diesem Geschenk zwei Dinge machen. Ihr könnt das nehmen, ihr könnt es abholen oder ihr könnt es ablehnen. Wer möchte das Geschenk haben? Ja, nicht so unmutig. Wer möchte das haben? Genau, kommt drauf an, was drin ist. Da kommt eine mutige Schwester. So. Ich nehme es, sagt sie. Bitte schön. Also, man muss ein Geschenk annehmen, ja? Ist die Chance gewesen, hätte alle machen können. Ja? Darfst du mitnehmen, ist dein Geschenk.
Dankeschön.
Bitte schön. Aber erst zu Hause essen, erst nach dem Mittag, haben wir den Kindern immer gesagt. Ja, den Kindern haben wir immer gesagt, immer erst zu Hause essen. Genau. Ja, das ist ein Geschenk. Man kann nur zwei Dinge machen. Entweder man nimmt es, bedankt sich, hat sie gemacht, hat das Geschenk angenommen, oder man lehnt es ab und dann gehört es dir nicht. Das ist ganz einfach. Also wenn du zulässt, dass der unvergängliche Same Gottes in dein Herz gesät wird und wenn du es zulässt, ja, wenn du es zulässt, dass dieser Same in deinem Herzen auch aufgeht wie eine wunderbare Blume, dann wirst du auch genau das ernten. Du wirst Vergebung der Sünde ernten und du wirst ewiges Leben bekommen und du wirst dann irgendwann in diese ewige Stadt kommen, in diese Stadt Gottes. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch ganz deutlich, irret euch nicht, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Und deswegen soll meine Frage an uns, an dich zum Schluss auch lauten, hast du heute etwas über Säen und Ernten dazugelernt? Hast du etwas über Säen und Ernten dazugelernt? Hast du verstanden, wie du eine verderbenbringende Ernte einfahren kannst, wenn du den falschen Samen ausgesät hast? Ich lade dich einfach dazu ein, jetzt einfach nochmal ganz bewusst darüber nachzudenken, was für einen Samen du am Säen bist. Das können wir können darüber nachdenken, ob wir noch jung sind. Wir können darüber nachdenken, ob wir in einer mittleren Lebensphase sind oder ob wir schon zu einer älteren Generation gehören. Wir säen aber immer noch. Wir können zurückblicken auf das, was wir gesät haben. Auch wenn wir schon noch jünger sind, können wir auch schon etwas zurückblicken. Auch wenn wir älter sind, wir säen auf das, was wir gesät haben, aber wir säen trotzdem noch weiter. Vielleicht siehst du Dinge in deinem Leben, die Gott nicht gefallen. Und vielleicht denkst du, ach, das kriege ich irgendwie hin. Das kriege ich irgendwie selber erledigt. Und ich sage euch ganz offen, hier steht jemand vor euch, der hat das auch immer gedacht. Ich denke heute noch manchmal daran, naja gut, meine Güte, kriege ich irgendwie hin. Aber ich komme auch an Punkte, wo ich denke, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Nicht alleine. Ich sage dir wirklich, das ist so, du täuschst dich. Du kannst dich täuschen. Ich habe auch an vielen Situationen gedacht, naja, ich lasse das ab morgen oder ab nächste Woche und ich bringe das in Ordnung. Und dann kommt man an den Punkt, wo man das vielleicht in Ordnung bringen will und man schafft es nicht. Man kann vielleicht nicht um Vergebung bitten, vielleicht bei einem Arbeitskollegen oder wo man sich vielleicht falsch verhalten hat. Man kriegt das nicht hin. Und es reicht einfach nicht, sich dann auf der anderen Seite vielleicht irgendwie ein bisschen mehr anzustrengen. Dann mache ich vielleicht andere gute Dinge in meinem Leben. Dann gibt es da vielleicht so eine Waage, ja, dass das ausgleicht. Das wird nichts. Das wird nichts. Das ploppt irgendwann wieder auf. Also spätestens Gott wird dich an irgendeiner Stelle, vielleicht wenn du sein Wort liest, wird dich daran erinnern. Es reicht nicht, sich einfach etwas mehr anzustrengen oder vielleicht etwas bessere Gedanken zu haben oder zu haben als vorher. Oder vielleicht Dinge im Leben etwas anders zu machen, weil wir säen immer wieder nur für unsere sündige Natur, für unser sündiges und verdorbenes Wesen. Weil wir den anderen Samen, den richtigen Samen, der uns dann in den Himmel bringt, den haben wir gar nicht. Und der Grund dafür ist, weil wir alle von Natur aus Sünder sind und weil wir so geboren sind. Wie ich eben gesagt habe als Beispiel bei dem Kind, das ist einer der Gründe. Und deswegen sagt auch Gott zu uns in seinem Wort an einer anderen Stelle, du musst von Neuem geboren werden. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und Gott möchte, dass wir unser Leben ihm ausliefern. Und ich spreche ganz bewusst jetzt auch einmal noch zu denjenigen, die das vielleicht noch nie getan haben, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die noch nie Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Ich bin auch ein Kandidat gewesen, ich war häufiger in christlichen Veranstaltungen, war häufiger in christlichen Versammlungen und irgendwann, da hat das angefangen, dass ich mich plötzlich angesprochen fühlte. Wo ich dann plötzlich dachte, das sind ja Momente, das kam ganz nah an mein Herz heran. Und das war der Moment, wo Gott angefangen hat, wirklich mit mir zu sprechen, mit mir zu arbeiten. Und ich bin irgendwann in die Situation gekommen, dass ich nicht weiter konnte. Dann habe ich in einem ganz öffentlichen normalen Gottesdienst um Vergebung meiner Sünden gebeten, hatte dann noch ein Gespräch mit jemandem, wir haben noch gemeinsam gebetet und einige Dinge in Ordnung gebracht und dann ist der Geist Gottes in mein Herz eingezogen, Christus lebt seitdem in mir. Und ich sage euch, es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Die beste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann. Und ich sage euch auf der anderen Seite auch, das habe ich auch von diesem Ort schon mal gesagt, der Weg mit Jesus, er ist wunderbar, er ist aber auch nicht einfach. Und wir sind natürlich mit Anfechtungen unterwegs, ja, wir werden auch einmal niedergeschlagen und wir haben auch unsere Probleme, aber wir haben immer noch das Kreuz, wir können zu Christus kommen, wir können um Vergebung bitten und wir können immer noch, immer wieder unser Leben neu in Ordnung bringen. Und deswegen auch mein Wort auch an diejenigen, die vielleicht ein bisschen von dem Weg abgekommen sind. Du kannst heute den Mut fassen und kannst Christus ja einfach um Vergebung bitten und ihn ja wieder einmal neu ins Zentrum rücken. Weil wie oft passiert es bei uns Christen, dass wir Christus nicht im Zentrum haben? Ja? Dass wir ihn einfach nicht auf der... Ein Bruder hat einmal gesagt, dass wir ihn nicht auf dem Thron unseres Lebens haben, weil wir auf diesen Thron raufgeklettert sind. Wir sitzen auf diesem Thron. Das ist so dieses Ich, ne, was wir so haben. Ne? Dieses große Ich habe ich auch. Ne? Denken wir auch an manch einer Stelle, boah, das ist hier, Mensch, das kriege ich schon hin. Und ich kriege das gar nicht hin. Alleine kriege ich das gar nicht hin. Also krabbeln wir vom Thron wieder runter und setzen wir Christus ins Zentrum. Und dann wird auch in unserem Herzen dieser Same aufgehen. Dieser Same der Gerechtigkeit, der Same des Friedens, der Same eines erfüllten Lebens. Denn genau dazu ist der Herr Jesus gekommen. Ich lade also trotzdem immer wieder dazu ein, zu Jesus zu kommen. Das Leben in Ordnung zu bringen. Und noch einmal zum Abschluss möchte ich, bevor wir gemeinsam beten, ich lade uns dann ein zu einer Gebetsgemeinschaft, möchte einmal noch auszugsweise diese Bibelstelle lesen, die ich am Anfang gelesen habe. Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Amen. Ich lade uns ein, stehen wir auf, wer die Möglichkeit hat, erheben wir uns zum Gebet und beten wir gemeinsam und ich würde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen. Könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich für dein gutes Wort, Herr, was wir lesen dürfen, Herr. Wir loben und preisen dich dafür, was du auch durch den Apostel Paulus hier im Galaterbrief hast niederschreiben lassen, Herr, dass wir das, was wir einmal ausgesät haben oder was wir noch am Säen sind, dass wir das einmal einfahren werden, dass wir das einmal ernten werden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich einmal in meinem Leben an diesen Punkt kommen durfte, Herr, wo du mich gestoppt hast, wo ich verstehen durfte, Herr, dass du für mich gestorben bist, für die Sünde der ganzen Welt, dass du an das Kreuz von Golgatha gegangen bist und dass ich das einmal für mich persönlich begreifen durfte und ja, dass ich dich in meinem Leben aufnehmen durfte. Habe Dank, dass es damals Menschen gab, die mich darauf hingewiesen haben, die dein Wort verkündigt haben, die gesungen haben, die für mich gebetet haben, Herr. Und dass es auch Menschen gibt, die heute noch ja, für andere einstehen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, wenn hier Menschen sind in diesem Raum, die dich nicht kennen, ja, die vielleicht im Kampf stehen, dass sie dich gerne kennenlernen möchten, aber die einfach noch nicht den Mut hatten, dass du auch ihnen heute begegnest, dass du ihnen mit deiner ganz großen Liebe begegnest, dass sie keine Angst haben müssen vor dir, sondern dass sie wirklich in ihrem Herzen erleben dürfen, dass das die beste Entscheidung ist des Lebens, Herr. Dass viele Probleme verschwinden, wenn man dich im Herzen hat, wenn man mit dir unterwegs ist. Dass man natürlich auch viele Probleme hat, wenn man mit dir unterwegs ist, aber das steht in keinem Verhältnis, Herr. Wir dürfen mit dir auf dem Weg sein, und du schützt uns, du hilfst uns, du hältst deine schützende Hand über uns, Herr. Und wir dürfen Entscheidungen treffen im Leben, immer mit dir gemeinsam. Und es sind die besten Entscheidungen, egal ob es um die Entscheidung der Ehe ging oder um die Entscheidung des Arbeitsplatzes, um die Entscheidung in der Gemeinde, auch kleine und große Entscheidungen. Du hast uns immer geholfen und das können wir nur, weil du uns führst und leitest. Und dafür bin ich dir von Herzen dankbar. Und ich möchte dich auch bitten für Menschen, die vielleicht vom Weg abgekommen sind, die vielleicht dich nicht mehr auf dem Thron ihres Lebens haben, dass du auch ihnen begegnest, dass sie sich zurechtrücken lassen, Herr, dass du wieder auf dem Thron ihres Lebens sitzt, Herr. Wir danken dir an dieser Stelle noch einmal für dein Wort, was uns bewegt, was uns begleitet. Ich möchte dir danken für diese Gemeinde vor Ort, für die Menschen, auch für das junge Paar, was am nächsten Samstag in den Ehestand tritt. Herr, mögest du sie führen und leiten in ihrem Leben. Herr, mögest du sie, ja, mögest du sie schützen, Herr, dass sie immer auf dich schauen, auf dich, den großen Herrn, und dass sie sich von dir führen und leiten lassen. Auch diese Gemeinde mögest du schützen, mögest du sie weiterhin wachsen lassen, Herr. Ja, dass sie dich immer wieder aufs Neue erkennen, Herr, und dass sie dich loben und preisen. Das möchten wir gemeinsam tun, Herr, und wir danken dir dafür. Amen.